Das ist der Podcast der Kronenzeitung Wahl des Menschen in Oberösterreich von und mit mir, Reinhard Waldenberger, präsentiert von der Oberbank.
Als gelernter Fotograf habe ich ja vor circa 6 Jahren einmal gesagt, okay, ich lege die Spiegelreflexkamera weg und nimm einmal nur das iPhone, um zu sehen, um mich damit auseinanderzusetzen. Und wir waren ja dann auch die Ersten, die es möglich gemacht haben, am iPhone ein Fotobuch zu gestalten. Und ich liebe es, eben Nahaufnahmen zu fotografieren. Wenn ich irgendwo einen Käfer sehe, dann kann schon mal sein, dass ich mich am Boden lege und mich mit dem Käfer einmal 20 Minuten unterhalte und extreme Nahaufnahmen mache.
Freistadt im Mühlviertel, Markusstraße 8 bis 10. Hier ist die Zentrale des größten österreichischen Fotobuchproduzenten Happy Photo. Und wenn ich hier mich ein bisschen umsehe und schon, wenn man reinfährt, wenn man dieses bunte, fröhliche, einladende Logo sieht von Happy Photo, dann muss ich sagen, der Name ist wirklich Gesetz fast, muss ich sagen. Und ich sitze dem Seniorchef Bernhard Kittel gegenüber. Wir kennen uns schon sehr lange, Bernhard. Wir bleiben, glaube ich, beim Du.
Ja, selbstverständlich.
Und hast du dieses Logo entwickelt?
Ja, ich habe es zusammen mit einem Grafiker entwickelt, den es nicht mehr gibt. Und das ist viele Jahrzehnte alt. Und mir gefällt es nach wie vor gut.
Ja, aber das habe ich eh gesagt. Happy Photo wurde als Ein-Mann-Betrieb, glaube ich, 78 gegründet. Du bist 72 Jahre jung. Du hast, glaube ich, noch Filialen, oder?
Nein, wir haben...
Hast du nichts mehr?
Nichts mehr. Wir machen nur mehr Postversand, eben personalisierte Fotoprodukte. Sind wir Marktführer in Österreich, Tschechien und in der Slowakei. Wir machen ein bisschen was in Deutschland, aber haben circa 500.000 Kunden, die wir eben über die Post bedienen. Die schicken uns das Ganze eben rein per Internet. Wir entwickeln das bzw. produzieren die Bücher und schicken es denen wieder zurück.
Du bist verheiratet, deine liebe Frau ist die Doris. Du hast 3 Kinder, die älteste.
Der älteste Sohn ist
Andreas.
So ist es.
Dann die jüngste, glaube ich, ist die Marlene.
Die Marlene, der habe die Firma gegeben.
Die hat das Firmenchefin sozusagen.
Da muss ich auch ein bisschen was dazu sagen. Das war lange geplant. Die Marlene hat internationale Wirtschaft und internationales Management studiert. In Rekordzeit, ein Teil in Wien, ein Teil in Kopenhagen, ein Teil in Boston. Und wie es in Boston war, das ist jetzt gut 10 Jahre aus, habe ich gesagt, Marlene, wenn du zurückkommst von Amerika, möchte ich wissen, ob es die Firma willst oder nicht. Ja, und wie es dann zurückgekommen ist, hat gesagt, ja, Vati, ich möchte es haben, aber noch nicht gleich. Sag ich, perfekt, ich bin ja noch viel zu jung für die Pension. Und ich kann da alles lernen, nur eines nicht, das ist IT. Schau bitte gleich nach deinem Studium, dass du in die Richtung gehst, weil unser Unternehmen entwickelt sich immer mehr in Richtung IT. Und die Marlene als brave Tochter hat dann gleich einmal bei Accenture, ich habe die Firma gar nicht kennt, einen Ferialjob genommen, wo sie mit der IT zu tun gehabt hat und war dann bei PricewaterhouseCoopers sehr lange, ob eigentlich schon glaubt, sie kommt mir gar nicht mehr zurück, weil sie hat da eine relativ gute Karriere gemacht, war weltweit unterwegs, hat Firmen mit zigtausenden Mitarbeitern mehr oder minder beraten und einige IT-Umstellungen mitbegleitet. Und ja, aber wie es vereinbart war, hat sie sich gemeldet, ich bin da und dann ist eingestiegen in Vaters Saftladen. Also wir sind ja kein Weltkonzern, sondern eine kleine Firma und hat dann eben gleich die IT. Die anderen Sachen waren pipifein vorbereitet vom Vater, aber die IT war, sage ich jetzt einmal, ein bisschen altbacken und das hat die Marlene alles auf neue Beine gestellt. Wir haben damals schon vor einigen Jahren mit KI Dinge gemacht, beim Fotobuch aussuchen etc. Und das war gewissermaßen ihre Meisterprüfung und ich habe ihr dann vor 2 Jahren das Unternehmen geschenkt. Die anderen Kinder wurden anderwertig abgefertigt. Und weil ich bin der Meinung, so ein kleines Unternehmen kann nur einer führen. Es gibt speziell im Freistaat einige Firmen, denen es nicht gut da hat, dass die Kinder zum gleichen Teilen bedacht worden sind, weil oftmals streiten nicht die Kinder, aber dann die Schwiegerkinder. Und da ist es einfach so, dass ich dem vorbeugen wollte und ja, es läuft recht gut.
Der Andreas, dein ältester Sohn, hat eine Werbeagentur und die Julia, deine zweite Tochter.
Die ist Ärztin.
Das Kind ist Ärztin.
Die ist Ärztin,
genau. Die ist Ärztin, ja. Hast du Fotograf gelernt?
Ja, ich habe im Freistaat bei der Frau Lackner, die mittlerweile verstorben ist, die Fotografie erlernt, also so richtig noch schwarz-weiß und kann sich keiner mehr vorstellen. Wir sind damals oft zu 12, 13 Hochzeiten gefahren. Damals hat man ja noch nicht fotografiert, hat ja kaum jemand.
Du hast gesagt wir.
Also wir als Firma Lackner.
Wir als Firma, ja. Okay,
und ich bin am Anfang als Lehrpaar mit meiner Chefin gefahren und wie ich dann einen Führerschein gehabt habe, allein. Da hat es also noch gegeben, diese Kameras mit dem schwarzen Tierchen, mit der Platten. Und da hat man eben diese Hochzeitsgucken gemacht, das war ein relativ gutes Geschäft, weil keiner mitfotografiert hat und wenn da so 120 Leute um waren, dann hat man gleich einmal, ich sage jetzt einmal 50, 60 Fotos verkauft und das war so damals das Geschäftsmodell. Ich habe dann, wie ich mich selbstständig gemacht habe, auch 5 so Fotostudios gehabt, aber das ist alles, ich sage jetzt einmal, der Digitalfotografie zum Opfer gefallen. Es gibt kaum noch rentable Fotostudios und wir haben dann eben diese Geschäfte dann zugesperrt, weil es nicht mehr passt hat und so wie tausende andere auch und haben uns eben nur konzentriert auf die Fotodruckprodukte, die digitalisierten.
Du hast ein sehr spannendes Leben. Ich habe mich ein bisschen so bei Freunden erkundigt, aber ich habe ein bisschen nachgeschaut. Als kleiner Bub warst du einmal eine Woche im Tschernin-Kinskischen, so sagt man ja, Forsthaus der Familie Handelbauer, oder wenn es falsch ist, dann sagst du, das ist falsch. Und der Bertl Handelbauer war ein begeisterter Jäger und auch begnadeter Fotograf. Hat der ein bisschen, hast du da einen Gusto gekriegt?
Ja, das kann man ruhig sagen. Wir haben daheim eine Mühle gehabt und eine kleine Kreislerei und die Familie Handelbauer hat bei uns einkauft und ja, ich habe dann einmal ins Forsthaus eine Woche als kleiner Bub mitfahren dürfen und da habe ich eigentlich Blut geleckt, wenn man so sagen kann, zum einen in der Fotografie und zum anderen auch in der Natur. Und ja, das war eine wunderschöne Woche, wo es mir gewissermaßen ein wenig einen Schalter umgelegt hat. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, dass ich mit dem Handelbauer Bertl, leider ist er schon verstorben, in der Früh in der Finstern weggegangen ist und plötzlich hat ein Repo geschreckt, ich habe das noch nie gehört. Eigentlich habe ich mich gefürcht und dann hat er mir das alles erklärt und der hat mit primitivsten Fotoapparaten tolle Fotos gemacht, hat dann einmal ein Buch herausgebracht mit der Käthe Rechheiß, Nickel der Fuchs und das, muss ich sagen, hat mich geprägt und seither bin ich ein sehr naturverbundener Mensch und ich gehe nach wie vor eigentlich im Jahr, es wird ein bisschen weniger jetzt, voriges Jahr bin ich noch 4.500 Kilometer gegangen mit meinem Hund und das ist für mich eigentlich ganz, ganz was Wesentliches. Ich gehe nach dem Frühstück mit dem Hund einmal so meine 5-Kilometer-Runde durch den Wald und für mich ist Lebensqualität, wenn ich durch den Wald gehe, niemanden zu treffen und das, ich habe in Sandl ein kleines Wochenendhaus oben, da oben gelingt es immer super, außer zur Schwammerlzeit, da sind halt viel Wöser, Linzer, Steirer da. Da gibt's dann schon ein bisschen Unruhe im Wald, aber so ist eigentlich extrem lässig und klasse. Und ich habe immer das Handy mit dabei und mit den neuen Handys oder Smartphones oder iPhones, wie auch immer, kann man recht tolle Bilder schon machen. Als gelernter Fotograf habe ich ja vor circa 6 Jahren einmal gesagt, okay, ich lege die Spiegelreflexkamera weg und nimm einmal nur das iPhone, um zu sehen, um mich damit auseinanderzusetzen. Und wir waren ja dann auch die Ersten, die es möglich gemacht haben, am iPhone ein Fotobuch zu gestalten. Und um ehrlich zu sein, bin ich dann fast beim iPhone bicken geblieben. Man kann heute jederzeit mit einem iPhone, mit einem guten neuen, Fotos vergrößern mit 2x3 Meter. Man muss ein bisschen interpolieren und bearbeiten, aber das geht perfekt. Und vor allem, ich sage immer, Gelegenheit macht Diebe. Also eine große Kamera hat man nie umgehängt, aber ein iPhone hat man immer eingesteckt. Und ich liebe es, eben Nahaufnahmen zu fotografieren, und darum gehe ich meistens allein, weil meine Frau schimpft dann immer, wenn ich irgendwo einen Käfer sehe. Und es kann schon mal sein, dass ich mich am Boden lege und mich mit dem Käfer einmal 20 Minuten unterhalte und extreme Nahaufnahmen mache. Das ist ein Hobby von mir, und da vergieße ich rundum und um die Welt. Also ich habe jetzt in der Pension wieder Zeit zu fotografieren, und das gefällt mir.
Das Wasser ist, glaube ich, ein wichtiges Element in deinem Leben. Du bist ein Fischer, aber was du vor allem, glaube ich, bist, ein Unterwasserfotograf, und zwar auf der ganzen Welt, oder?
Ja, das ist allerdings auch Vergangenheit.
Aber ich habe schöne Bücher gesehen und schöne Aufnahmen.
Ja, das ist richtig. Ich habe mein erstes großes Hobby war also die Taucherei, und zwar in einer Zeit, das war 79, habe ich meinen Tauchkurs gemacht. Da hat's noch nicht viel Taucher gegeben, und ich habe bei 1000 Tauchgängen zum Zöllner aufgehört. Das war schon ein toller Lebensabschnitt, und damals hat man noch analog fotografiert, und in der Analogfotografie muss alles passen in der Unterwasserfotografie. Jetzt mit digital kann man das jederzeit, wenn da ein paar Staubfunkel drinnen sind oder Schwebeteilchen, kann man alles schön wegretuschieren. Das ist damals alles nicht gegangen, darum war das damals wirklich noch ein Handwerk, und das habe ich sehr gerne und gut gemacht. Und aber wie es halt auch ist, im Alter kommt halt das eine oder andere Wehwehchen, und Arzt hat gesagt, ich soll nicht mehr tauchen, und darum halte ich mich dran. Aber wie gesagt, ich habe durchs Tauchen extrem viele Länder kennengelernt, wo man heute zum Beispiel nicht mehr hinfahren kann. Ich war der Erste in einer europäischen Tauchgruppe, der im Jemen getaucht hat. Ja, wir haben Djibouti, Eritrea, Sudan, Ägypten. Ich war das erste Mal in Hurghada, da hat es ein Hotel gegeben. Jetzt gibt es hunderte dort. Und ich habe auch relativ leicht zu tauchen aufgehört, weil wenn man jetzt 30 Jahre später an einem Punkt kommt, wo man früher getaucht hat. Natürlich, Erinnerung verklärt auch ein bisschen, das stimmt schon. Aber wenn man, ich war also vor 36 Jahren das erste Mal auf die Malediven, damals hat es noch keine Süßwasserdusche gegeben, haben wir nur Seifen gehabt, dass wir mit dem Salzwasser das runtergebracht haben. Und da war die Welt noch in Ordnung. Wenn man jetzt dorthin fährt, das sind so viele Dinge, die nicht mehr in Ordnung sind. Die Korallenbleiche, die Verschmutzung, die Veralgung. Und das will ich mir eigentlich gar nicht mehr antun. Wobei meine Kinder alle infiziert sind mit dem ganzen Tauchvirus, und auch ein Enkel schon ganz, ganz fleißig ist. Wir fahren auf die Malediven nach wie vor. Ich gehe aber nicht mehr tauchen, tue nur ein wenig schnorcheln mit den Enkel. Das gefällt mir. Aber ich möchte diese vielen tollen Erinnerungen, die gehabt habe, oder auch diese vielen Länder, die ich bereist habe, Südsee etc.
Warst du auf allen Kontinenten?
An und für sich, ja.
Ja, ja.
Und wie gesagt, Reisen ist natürlich auch eine Sache, die bei meiner Frau mir hoch im Kurs steht. Wir haben mittlerweile 99 Länder bereist. Ich hoffe, der Herrgott schenkt uns noch
dreistellig,
dass wir dreistellig werden. Und in der Pension haben wir natürlich Zeit, das zu machen. Und ist schon schön, wenn man das tun kann. Und ich hoffe, dass diese internationalen Spannungen jetzt sich wieder ein bisschen entspannen, weil es gibt jetzt schon ein paar Destinationen, wo ich gern hin möchte, wo es aber momentan nicht geht.
Nachdem das Hörfunk ist, und für mich ist das Spannendste die Stimme und wie du erzählst, das ist so bunt, und ich möchte nur sagen, du gestikulierst auch mit deinen Händen, man merkt, du lebst, also dir sieht man die 72 Jahre nicht an, das Kompliment möchte ich dir gleich machen.
Danke,
schaust du sehr vital aus. Bernhard, wenn du jetzt dein Leben Revue passieren lässt, hat es im Leben etwas gegeben, wo du sagst, das möchte ich nie mehr erleben. Was du erzählen willst?
Im Prinzip hat es immer Hoch und Tiefs gegeben, aber so ein einschneidendes Erlebnis hatte ich nicht.
War es beim Tauchen auch nicht
kritisch? Jein. muss sagen...
Das hätte ich da nicht geglaubt, wenn es das nicht, weil ich kenne viele.
Kann ich da nur eine Geschichte erzählen? Wir waren im Sudan tauchen und ich habe die Bluebell betaucht mit einer befreundeten Gruppe. Die Bluebell ist das Toyota-Wrack im Sudan. Ein wunderschöner Tauchplatz. Und zwar hat da ein augsoffener Kapitän ein großes Schiff mit lauter Toyota Land Cruiser mehr oder minder aufs Riff gesetzt und das ist angesoffen. Und dort liegen rund um den Dom verstreut die Toyotas, die sind überwuchert von Weichkorallen und so. Und das Wrack selber auch klasse, weil es liegt relativ tief. Und da habe ich, wo ich zum Fotografieren anfangen, habe ich gesehen, ah, der Film spießt schnell wieder auf, neu gemacht und wieder runter und tief. Und dann nach diesem Tauchgang habe ich Probleme gehabt, dass ich eben gesundheitliche Probleme gehabt habe.
Bist du zu bald, zu schnell?
Zu schnell auf und schon im Bereich des Richtigen, aber diese alten Computer waren ja noch nicht so genau. Und seitdem habe ich immer wieder ein bisschen ein Problem gehabt. Ja, und da muss mein Herrgott schon dankbar sein, dass man das gut überlebt hat. Aber eines muss ich da jetzt noch erzählen. Ich bin ja das schwarze Schaf unserer Familie. Mein Vater ist gestorben, da war ich 13 Jahre alt. Und ich war in der Schule recht ergrätzen. Und ich habe meinem Vater am Totenbett versprochen, ich werde lernen. Hab das aber nicht zusammengebracht. Und hab dann in der 5. Klasse Gymnasium, war ich das zweite Mal durchgeflogen. Und hab gesagt, nein, und ich würde Fotograf lernen. Das will ich machen, das andere interessiert mich nicht. Ja. Aber ich habe dem Vater das Versprechen gegeben. Und das war keine schöne Zeit damals. Alle meine drei Geschwister haben alle studiert und der Bernhard Kittel hat nicht einmal die Matura. Und jetzt hat der Bernhard Kittel halt mit über 50 dann noch berufsbegleitend studiert und sein MBA gemacht, um das Versprechen dem Vater zu erfüllen. Und wenn du runterschaust im Foyer, ich war damals der Jahrgangsbeste und habe das alles gut gemacht. Das hätte ich für die Firma nie gebraucht, aber ich muss sagen, für meinen inneren Seelenfrieden und bin heute noch froh und stolz darauf, dass ich es gemacht habe.
Ich glaube, der Vater hat da von oben gratuliert. Und, oder ist zumindest auch stolz gewesen. Vice versa jetzt, gibt es etwas, wo du sagst, das war wunderbar und das denke ich so gern?
Ja, ich habe viele gute und schöne Reisen gemacht, aber meine Frau und ich waren vor, glaube ich, 3 Jahren in Peru. Und das macht meine Frau immer, die bereitet das immer vor. Und besser konnte es gar nicht und darum lasse ich es machen. Die kriegt einen finanziellen Rahmen und dann macht sie das. Und da waren wir eben in Peru, eines der schönsten Länder, die ich je bereist habe. Und da waren wir in Machu Picchu oben, waren die ersten oben mit einer wirklich tollen Führerin. Das ist ja da relativ weit oben schauen und wir sind auch nicht mehr die Jünger. Und da geht man auf über 4000 Meter um und um. Und wir haben dort oben den Sonnenaufgang erlebt. Und dieser wirklich ehrwürdigen Stätte, die ja eigentlich noch nicht zu 100% erforscht ist. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das war, wie man Müffel sagt, ein einweniger Moment. Und das erleben zu dürfen, ist einfach eine großartige Geschichte.
Wir kennen uns schon sehr lange. Ich habe einmal als ORF-Redakteur eine Aktion gemacht, Verkehrssicherheitsaktion. Bitte lächeln, habe ich sie genannt. Und da haben wir Kleber gehabt und so weiter. Weil wir gesagt haben im Studio, es gibt so viel verkrampfte Fahrer, es gibt so viel unfreundliche Leute und die gasen an und so weiter. Und vielleicht erinnern sie sich durch das Bitte lächeln defensiver zu fahren und vielleicht auch ein Lächeln aufzusetzen. Und ich habe Unterstützung gesucht und damals habe ich eine Zeitschrift, ich glaube im Trend war das, lese über Bitte lächeln. Es hat mich fasziniert, der Werdegang, deine Karriere und vor allem das Logo hat mich fasziniert, weil es so fröhlich war und dementsprechend auch Bitte lächeln. Wir haben eine Gala gemacht, österreichweit im Fernsehen und da war ein Superstar dabei, Bernhard. Ja, aber ich bin vor Ehrfurcht erblasst, muss ich sagen, wie ich den gesehen habe, weil er so ein freundlicher Herr war. Und ich mache es ein bisschen spannend. Er war bei 2 Olympischen Spielen, er war Schwimmer und er war, glaube ich, Jurist. Dr. Jetzt Peter Sohle hat er geheißen.
Ja, das war der Bud Spencer und du hast mir da für diese Gala gewonnen. Das war damals für uns sehr viel Geld, aber es hat für uns auch sehr viel gebracht, muss ich sagen. Und
es hat jeder Österreicher, du hast einen Versand gemacht, das, den Kleber kriegt in ganz Österreich. Per Post.
Ja, das war wirklich krass. Und vor allem diese Gala, die du da gemacht hast, das, da reden meine Kinder heute noch davon. Und,
weil man nur im Fernsehen sieht, ne? Mit Terence Hill.
Genau so ist es. Das war, muss ich sagen, war ein charismatischer Typ. Und ja, allein die Hände.
Wahnsinn, gell? Ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, ja. Und seine Frau, eine Dame war das. Also. Ja. Sehr interessant, was ich gehört habe. Jetzt möchte ich eins noch wissen. Ich bin ja, du hast bei mir eingeladen zu dir nach Hause, in dein, ist das ein Bauernhaus?
Nein, das ist eine alte Mühle.
Eine also alte mein Mühle ist es, ja. Eine alte Mühle, war sehr beeindruckt. Und da habe ich mir gedacht, der Bernhard ist ein gläubiger Mensch. Stimmt das?
Der Bernhard ist ein gläubiger Mensch, kommt aus einer gläubigen Familie. Ich habe einen Onkel gehabt, der war Pfarrer in Reichenau, ist natürlich schon lang gestorben und ich war Ministrant und ja, bin da so reingekommen, aber ich muss auch dazu sagen, ich gehe jeden Tag, wenn ich in der Früh fortgehe mit dem Hund, mache ich meine Morgenbetrachtung, aber mit dem Kirchengehen habe ich es nicht so, muss ich sagen.
Nein, aber man kann ja, glaube ich, deswegen sein, das ist ähnlich bei mir.
So ist es.
Aber weißt du weißt, nein, das kannst du ja nicht wissen, warum ich das angenommen
habe.
Du hast mich zum Essen eingeladen, die Familie war da, das war für mich erhebend und bevor wir begonnen haben, hat es ein Tischgebet gegeben.
Ja,
das warst du als Hausherr.
Das ist so, das hat mein Vater eingeführt und mein Vater als Mühner auch, wenn wir ein Lorbrot Brot angeschnitten haben, hat er zuerst drei Kreuzl gemacht. Und ja, das prägt von der Kindheit her und ich denke, es ist ja auch nichts falsch, oder?
Nachdem du bist ein Paradeunternehmer, du hast sehr viele Auszeichnungen schon gekriegt, du bist auch in den Medien sehr präsent gewesen und da ist eigentlich immer der tüchtige Bernhard Kittel herausgekommen. Wie siehst du die Entwicklung, es tut sich so viel und die wirtschaftliche Entwicklung, bist du trotzdem guter Dinge, dass alles gut ausgeht?
Ja, im Moment guter Dinge zu sein, ist schon sehr schwierig und ich muss sagen, ich beneide die Jungen nicht, denn wir ersticken in Regulatorien, obwohl jeder Politiker immer sagt, wann er anfängt oder um Stimmen wirbt, ganz gleich EU oder nicht EU, wir werden die Gesetzesflut minimieren. Aber um ehrlich zu sein, merkt man davon noch nichts. Und ja, die EU meint's gut mit ihren vielen Regulatorien, aber es kommt oft wirklich blöd außer. Und Österreich hat dann immer den sogenannten Goldstandard und die machen dann immer noch schärfere Regeln als wie die EU, was meiner Meinung nach nicht sein sollte. Entweder haben wir eine EU oder nicht, aber das, ich muss sagen, mir fällt es schon auf, dass die EU oder Europa sich zu Tode reglementiert, während andere Länder das nicht machen und allalong, wenn da nicht gegengesteuert wird, werden wir in Europa im Vergleich zu den anderen verarmen. Und es hat ja auch der Herr Merz, der nicht sehr populär ist, gesagt, ja, mit Work-Life-Balance werden wir den Korn nicht aus dem Dreck ziehen. Und ja, wir haben auch bei Happy Photo mittlerweile im Sommer eine 4-Tage-Woche. Wir haben generell freiwillig schon seit 2 Jahren eine 35-Stunden-Woche. Und ja, das gehört alles zusammen und passt, aber es vergeht kaum irgendein Quartal, wo nicht wieder von Seiten der EU neue Gesetze kommen, die aus meiner Sicht nicht sinnvoll sind, aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung.
Ich danke für das Gespräch, war sehr interessant. Danke, Bernhard.
Danke, dass du Zeit genommen hast.
Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Folgen Sie diesem Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl, um keine Podcast-Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Waldes Menschen.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.